Aktuelle Forschungen haben gezeigt, dass Ökonomen sowohl in den Medien als auch in Kreisen wirtschaftspolitischer Entscheidungsträger deutlich mehr Gehör finden als andere Wissenschaftler in beratender Funktion. Bundesweit steht Professor Rudolf Hickel als bevorzugter Politikberater auf dem 4. Platz. Das hat das Ökonomen-Ranking 2015 der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ergeben. Am 1. Juni hielt Professor Hickel auf Einladung von Rethinking Economics Tübingen sowie dem Forum Scientiarium und dem Weltethos-Institut eine Vorlesung im Kupferbau. Der ausführliche Titel: Geldsystem in der Krise, Minuszinspolitik, Helikoptergeld, Bargeldlos, von der Ratlosigkeit der Vor- und Beherrschaften Wirtschaftswissenschaft. Es ist nicht einfach, aus diesem langen und schwierigen Vortrag ein gut verständliches Resümee zusammenzustellen. Hier ein paar Stichworte mit Auszug. Die Finanzkrise ist nicht vorbei.
Trotzdem zu Krisen kommen erstens und zweitens, der Weg aus den Krisen, den kann das ökonomische System nicht selbst schaffen, wie das mal Schumpeter formuliert hat. Das System kann sich nicht mit eigener Kraft gleichsam am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Dann die großen Fragen der Rolle des Staates. Also ich empfehle ganz vielen, die beim Staat immer gleich ausdrücken und sagen, das ist im Grunde genommen alles Ökonomie, es sind außer Markt, das ist übrigens eine unglaubliche Formulierung, auch nur ein schlechtes Deutsch, entschuldigt bei den Ausländern und Ausländern. Das heißt dann außermarktmäßige Störungen. Und außermarktmäßige Störungen sind in diesem Weltbild, in dem immer die Marktökonomie heil ist, die außermarktmäßigen Störungen sind dann vor allem der sozial intervenierende Staat und natürlich das Allerschlimmste sind Tarifvertragssysteme, hinter denen auch gar nicht mehr so sehr, wie es behauptet wird, machtvolle Gewerkschaften stehen.
Bildung ist vorrangiges Kapital.
Da wird entwickelt, warum Bildung und Ausbildung, warum das ein öffentliches Gut ist, nach dem Motto, das braucht die Ökonomie, aber sie ist mit ihrer Einzelwirtschaft, Dynamik, nicht in der Lage, das insgesamt herzustellen.
Boni und soziale Kompetenz von Managern.
Und warum beispielsweise die Boni so hoch sind, machen Sie einfach mal den Versuch. Sie werden feststellen, da gibt es keine rationale ökonomische Theorie. Die Boni-Struktur, die Einkommensverteilung aus dem Unternehmen lässt sich ökonomisch rational mit Knappheitsindikatoren und Grenzbonität, das ist so absurd, lässt sich damit überhaupt nichts erklären. Am Ende muss man schnell feststellen, es ist eine Durchsetzung von Macht. Ich war selber als Makroökonom über 10 Jahre im Aufsichtsrat der Allianz AG, also des gesamten Weltkonzerns Allianz, und habe immer die zwei Fragen studiert, die auch jetzt in den Winking Activities auch anstellen. Die erste Frage, die ich immer geguckt habe, wie sind eigentlich die Lohndifferenzierung zu erklären? Warum hat der eine ein Jahreseinkommen von 5 oder 6 oder 10 Millionen, der andere weniger. Und ich muss Ihnen sagen, kann auch sein, dass meine intellektuelle Beschränktheit eine Rolle spielt. Ich bin nicht in der Lage, Ihnen dazu eine einigermaßen plausible, valide und empirisch belegbare Theorie zu liefern. Am Ende ist es immer auch irgendwo eine Herrschaft. Und die zweite Frage, und die hängt mit dem zusammen, was Herr Klöchel eingangs zu Recht gesagt hat, die zweite Frage, die mich am meisten erschüttert, und die müsste eigentlich alle elektrifizieren, nämlich, wie ist eigentlich die soziale Kompetenz von Managern in solchen Funktionen? Ich sage auch ganz bewusst, es gibt hervorragende Ausnahmen, aber die Mehrheit hat stur und eng BWL studiert, ganz eng sozusagen, ohne gesellschaftliche Kontakte, ohne irgendwann mal gehört zu haben, dass ein Unternehmen immer eine gesellschaftliche Einrichtung ist, dass es da Widersprüche gibt, dass da soziale Spannung gibt, nie gelernt. Und dann im Management eines Unternehmens. Da können Sie sich vorstellen, dass entweder Lernprozess einsetzt oder aber, dass der nie einsetzt und dass dann eben teilweise zur Entwicklung kommt, die sehr schlecht sind. Also man sieht aus dem Ganzen heraus, und deshalb unterstützt sie auch die Aktivität hier sehr, man sieht aus dem Ganzen heraus, wir haben einen dringenden Reformbedarf. Und zwar sage ich es jetzt mal ganz vordergründig und krude, Wir bilden an den deutschen Universitäten in der Zwischenzeit Studierenden Wirtschaftswissenschaft aus, für die bis auf den heutigen Tag der Schock zwischen Elfenbeinturm und Praxis besteht.
Wie Merkel einen Run verhinderte.
Ich habe mich eigentlich in meiner Frage, vor allem jetzt zur EU-Politik selbst, zu der Bundeskanzlerin positiv geäußert. Aber eine Aussage von ihr finde ich fantastisch. 2008, das haben Sie wahrscheinlich alle, 2008, ja, haben Sie alle vergessen, da war am 5. Oktober, das hat gleich was mit unserem Thema zu tun, am 5. Oktober war die Sorge, es war ein Sonntag, war die Sorge, dass am Montag die Banken schließen. Dass in Deutschland erstmals wieder seit dem Schwarzen Freitag 1929/30 wieder Banken schließen, weil es ein Run, da war bekannt geworden, es gibt einen Run auf die Banken. Und da war an dem Samstag vorher im Kanzleramt ein großes Gespräch, große Gesprächsrunde, auch mit Beratern. Und da war Hans-Werner Sinn dabei und Hans-Werner Sinn hat irgendwie sozusagen seiner runden Art, manches, was er sagt, ist auch ganz wichtig, aber hat eigentlich nichts zu sagen gehabt. Und dann hat die Kanzlerin wörtlich, ich weiß selber, ob ich dabei war, hat wörtlich gesagt, Herr Sinn, wenn Sie es nicht wissen, dann halten Sie doch einfach den Mund. Und das ist manchmal vielleicht gar nicht schlecht, dass man vorher mal ein bisschen darüber versteht. Ich kann übrigens, damit sind wir jetzt beim Thema, ich kann Sie beruhigen. Es war für mich als Ökonom, war das sozusagen ein echtes Schockerlebnis. Ich habe mich irgendwie sogar an Ludwig Erhard erinnert. Dann stellen Sie am Sonntag die Kanzlerin und der Steinbrück, damals der Finanzminister, vor laufende Kameras, so um 11 Uhr Sonderpressekonferenz und erklären uns, dass sie alle Einlagen in Deutschland sichern. Der deutsche Staat sichert alle Einlagen. Jetzt ist mir was passiert, das hätte man ja als Ökonom, als Makroökonom, als Fan von Volkswirtschaft, Gesamtrechnung, nicht basiert, wir haben gedacht, Mensch, wie viel ist denn das eigentlich? Wie viel ist denn das? Was haben die jetzt eigentlich garantiert? Und da kommt eben raus, die haben an dem Sonntag garantiert, 5,6 Billionen seien gesichert durch den Staat. Jetzt würde man vorstellen, hätte es den Run gegeben, dann wäre es natürlich, wäre das eine Illusion gewesen.
Was ist los mit Geldpolitik?
Vor allem auf die erste, was ist eigentlich los mit der Geldpolitik? Worum geht es da? Die Geldpolitik wird ja heute, ist ja heute fast der Sündenbock für alles. Und innerhalb der Linken gibt es dann so eine eigentümliche Verschwörungstheorie. Draghi, der war irgendwann bei Goldman Sachs und wer bei Goldman Sachs war, hat immer latent den Verdacht, dass er irgendwas manipuliert. Der Sparkassen- und Giroverband erklärt, die Sparer werden enteignet, unglaublich. Also die EZB hat sich auf die Spur gemacht, die Sparer zu enteignen. Natürlich verlieren die Sparer an Vermögen, aber ich will ja mal zeigen, wie das Ganze insgesamt zustande kommt. Dann ist es überlagert von der Debatte, die ich möchte ganz, ganz, ganz kurz hier noch einführen, von der Helikopterdebatte. Also wenn dem Ökonomen nichts mehr einfällt, dann erfindet er das Helikoptergeld. Wenn wir heute Abend miteinander die Veranstaltung machen, miteinander trainieren, ich habe es versucht, aber die Hubschrauber nicht gekriegt, die nach der Veranstaltung über hier über Kupferbau fliegen und für sich das Geld runterschmeißen, das ist Helikoptergeld. Ich will ein bisschen im Hintergrund, weil selbst der Chef, ich kann es ganz gut verstehen, selbst der Chefökonom, den ich sehr schätze, der EZB, der Brett, der hat, selbst der hat gesagt, ja, wenn gar nichts mehr läuft, dann machen wir es mit Helikoptergeld. Das würde ich nur gern darstellen und dann zum Schluss zwei, drei Sätze und mache ich ganz kurz zur bargeldlosen Gesellschaft. Ich bin ein strikter Gegner einer bargeldlosen Gesellschaft, werde auch zeigen, warum, weil wir dann totale Abhängigkeit haben vom Gesamtbanksystem. Und was aber ganz wichtig ist, dass wir am Ende miteinander noch diskutieren.
Zu Geldschöpfung durch Banken und Geldmenge.
Das Bankensystem, und das ist einer der sozusagen, da kollabiert heute das gesamte Geldsystem immer mehr. Das Bankensystem kann die Kreditbanken, können aus eigener Kraft Geld schaffen. Kommt die sogenannte Giralgeldschöpfung. Vielleicht mal an der Stelle klar, wenn die Bank einen Kredit vergibt, wenn Sie jetzt einen Kredit holen für 1.000 Euro, 500 Euro geben Sie aus, 500 Euro lassen Sie auf den Sichteinlagen stehen, dann kann auf der Basis dieser Sichteinlagen des Girokontos die Bank neue Kredite vergeben und dann gibt es so Multiplikate, wahrscheinlich haben Sie alles gemacht, Geldschöpfung, Multiplikate. Ich muss noch zwei Begriffe, die wir nachher brauchen, um zu sehen, warum die Politik schief geht. Wir haben zwei Begriffe, die ganz wichtig sind. Das eine ist die Geldmenge. Das ist das, was im Publikum, bei uns, bei Unternehmen, also außerhalb des Finanzsektors, beim Staat und bei uns an Geld vorhanden ist, das ist die Geldmenge, und auf der anderen Seite haben wir die Geldbasis, das ist Geld, was ausschließlich die Notenbank insgesamt schafft.
Die angesprochenen Themen können hier nicht alle aufgeführt werden. Zu nennen wären noch Niedrigzinspolitik, Liquiditätsfalle, also die Situation einer Volkswirtschaft, in der die offiziellen Zinssätze so weit gegen Null gefahren sind, dass die herkömmliche Geldpolitik versagt. Der Finanzmarkt wächst schneller als das Wirtschaftswachstum. Im Heft Blätter für deutsche und internationale Politik schreibt Hickel: Erforderlich ist eine mit der Geldpolitik systematisch abgestimmte Finanz- und Wirtschaftspolitik, die über öffentliche Investitionsprogramme die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stärkt. Außerdem betont er, dass das durch die Vermögenskonzentration vorangetriebene Übersparen nachhaltig durch eine gerechte Vermögensumverteilung gebremst werden muss. Bei der Themenvielfalt, die hier nur angerissen wurde, fand eines der angekündigten Themen nur kurz Erwähnung, das Helikoptergeld.
Ich habe jetzt nichts mehr gesagt zum Helikoptergeld, es hat einen Satz nur angefügt, in der Vorlage haben Sie es drin. Das Helikoptergeld ist, wenn man an der Stelle, wo ich es dann bringen wollte, wenn man so ganz in Verzweiflung ist, sagt, jetzt machen wir doch alles und wir schmeißen das Geld rein und es geht immer. Ich habe es ganz bewusst betont, auch noch über das Nadeln über das Bankensystem. Aber wenn die Banken sozusagen es nicht weitergeben, wenn sie praktisch den Brunnen, das Wasser pflegen im Brunnen, aber die Pferde nicht saufen, dann kam schon sehr früh die Idee des Helikoptergeldes. Dann machen wir nicht den Umweg, um Geld in die Welt zu bringen, machen wir nicht den Umweg über das Bankensystem mit diesen komplizierten Anpassungen und Rückkopplungsmechanismen, sondern verteilen es einfach in der Welt. Und Geld in der Welt verteilen heißt, das meint das Bild Helikoptergeld. Und das ist übrigens, und da wird zum Teil auch sehr viel Unfug geredet. Das Helikoptergeld soll ja entwickelt worden sein von Milton Friedman.
Ja, ursprünglich stammt die Idee vom späteren Nobelpreisträger Milton Friedman. Er hatte 1969 das Bild vor Augen, das Helikoptergeld über einer Stadt abzuwerfen. Helikoptergeld ist ein Konzept, bei dem die Notenbank dem Staat oder den Bürgern Geld schenkt, um die Inflation anzuheizen. Es betrifft einen besonderen Fall der Ausweitung der Geldmenge durch Geldschöpfung. Dabei wird das neu geschaffene Zentralbankgeld nicht an die Banken gegen Anleihen, sondern direkt an Staat oder Bürger ausgezahlt. Ziel dieser extremen Form expansiver Geldpolitik ist es, durch vermehrte Konsumausgaben die Wirtschaft anzukurbeln und so ein festgelegtes Inflationsziel zu erreichen bzw. Deflation zu vermeiden oder zu vermindern. Die Befürworter sehen im Helikoptergeld eine Möglichkeit, Geld direkt in die Realwirtschaft zu lenken, um sie anzukurbeln und die nun schon viele Jahre andauernde deflationäre Phase seit der Finanzkrise zu überwinden. Sie weisen zudem darauf hin, dass die Notenbanken mit ihrem bisherigen außergewöhnlichen Instrumentarium ihr Ziel nicht erreicht haben, eine Inflation von 2% herzustellen. Was er von Helikoptergeld halte, wurde EZB-Präsident Draghi gefragt. Es sei ein interessantes Konzept, antwortete der Notenbanker und versetzte Beobachter damit in Aufregung. Das Helikoptergeld gibt vielen Wunschvorstellungen Raum. Wer sich weiter informieren will, sollte das Thema googeln. Verwandt mit dieser Idee ist das. Drei weitere Ökonomen schlagen vor, die EZB soll es Staatsschulden aufkaufen und durch zinslose und unbefristete Kredite ersetzen. Die Erhöhung der monetären Basis wirke unter den bestehenden deflationären Bedingungen nicht inflationär. Außerdem könne die Notenbank stets eigene Schuldpapiere anbieten und die überschüssige Geldmenge aufsaugen. Das klingt interessant. Wir müssen bei nächster Gelegenheit Professor Hickel nach seiner Meinung dazu fragen. Zu etwas anderem, den Briefkastenfirmen, hat er sich bereits bei Radio Bremen 4 geäußert. Eindeutig illegal, sagt Rudolf Hickel zu den Panama Papers. Da wollen wir auch noch einmal nachhaken, was dagegen zu tun ist. Trotz vieler offener Fragen war der Vortrag im Kupferbau sehr aufschlussreich und vielseitig. Wir können nur empfehlen, teilzunehmen, wann auch immer Professor Hickel wieder in Tübingen zu einer neuen Vorlesung eingeladen wird.